Geistzeit, der theologische Podcast für geistreiche Gedanken.
Und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist. RefLab.
Ich heiße euch alle herzlich willkommen zu einer erneuten Folge von Geistzeit. Das Studio ist ziemlich gut aufgewärmt und das hat nichts damit zu tun, dass das Thema ein heißes Thema ist, ein herausforderndes, ein schweres Thema ohne große Umschweife. Hallo Thorsten, ich freue mich, dass du mit dabei bist.
Ja, hallo Andi, auch an heißen Tagen oder kalten Tagen, ja. Ne, wir kriegen das hier hin.
Absolut, und unser herausforderndes, schwieriges, nicht leicht abzufertigendes Thema. Jo, warum ist da so viel Gewalt in der Bibel? Warum ist das Alte Testament so voll mit Gewaltstellen aller Art? Und wir haben eine passende Gesprächspartnerin gefunden, die heiße ich direkt mal willkommen. Herzlich willkommen, liebe Sonja Ammann.
Ja, hallo, danke euch, Andreas und Thorsten, für die Einladung.
Ja, von Herzen gerne. Wir sind sehr gespannt auf die Begegnung mit dir, auf das Gespräch. Haben uns schon getroffen in Basel, so ein bisschen abgesprochen, wie könnte das hier laufen, und trotzdem, das Thema bietet unheimlich viele Möglichkeiten. Wir halten es immer so, dass wir ganz kurz unsere Gesprächspartnerinnen und Partner vorstellen. Man kann das ja auch dann nachgucken, wir verlinken das gerne. Du lehrst zwar Altes Testament, aber du warst eine der jüngsten Theologieprofessoren der Schweiz, als du im Jahr 2017 an die Universität von Basel berufen wurdest. Da bist du Professorin für Altes Testament. Ja, Studium der Theologie in Lausanne, Buenos Aires, in Heidelberg, Promotion in Göttingen mit einem Buch, mit einer Arbeit, wurde dann veröffentlicht, Götter für die Toren, die Verbindung von Götterpolemik und Weisheit im Alten Testament. Dann warst du an der Humboldt-Universität in Berlin von 2012 bis 2017 als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Geschichte Israels in der altorientalischen Welt. Ich finde, das klingt alles unheimlich spannend und aufregend, also nur schon die Orte und nur die Themen. Dann hast du in deinem Habilitationsprojekt hast du dich beschäftigt mit, wie funktioniert das mit Geschichte, mit Erzählungen von Geschichte. Da werden wir vermutlich nochmal drauf zurückkommen, weil ich so den Eindruck habe, da begann das auch, dass du dich mit diesem Thema beschäftigt hast, mit Gewalt in der Bibel, im Alten Testament. Aufgewachsen bist du oberhalb des Bodensees, und das sage ich deshalb, weil ich das kenne, den Rorschacher Berg dort. Ich finde, das ist eine der schönsten Uferstellen des Bodensees. Und es ist fürchterlich steil. Also ihr Lieben, wenn ihr Fahrradfahrer seid, dann müsst ihr euch die Steigung mal geben. Vom See hoch, Rorschacher Berg, hoch nach Heiden heißt der Ort, glaube ich, oder?
Ja, ja.
Hammersteigung. Also enorme Prozentzahlen. Und weil du Steigung kannst, steile Anstiege, dachte ich, kannst du bestimmt auch einen steilen Einstieg. Sonja, wie kam es, dass du dich mit dem Thema Gewalt in der Bibel so intensiv beschäftigt hast?
Ja, gar nicht so steil. Erstmal tatsächlich so, wie du es schon vermutet hast, nämlich eigentlich so von der Geschichte und der Geschichtserzählung herkommend. Das hat mich zunächst mal interessiert. Das ist eigentlich etwas, was anknüpft eben an mein erstes Buch zur Götterpolemik. Weil da hat mich interessiert letztlich die soziale Funktion dieser Texte, also wie eben nicht nur Götter, so auf einer theologischen Ebene über Götter gesprochen wird, sondern wie eben in dem über Götter und Götterbilder gesprochen wird, eigentlich über Menschen gesprochen wird und Grenzen aufgemacht werden, gezogen werden zwischen Gruppen von Menschen und Abwertung geschieht und solche Dinge. Und diese zwischenmenschlichen Dynamiken und eben Dynamiken zwischen Gruppen, das hat mich interessiert. Und darüber bin ich dann eben zur Geschichte und Rückblick auf die eigene Vergangenheit gekommen. Und eigentlich erst dann ein bisschen meandernd zur Gewalt, weil ich mich mit dem babylonischen Exil beschäftigt habe, was einfach sehr sehr prägend ist für die alttestamentliche Literatur insgesamt. Ein Thema, auf das immer wieder zurückgekommen wird in den Texten und in der Auslegung der Texte. Das wäre sozusagen der akademische Weg, und der kürzere Weg ist natürlich der, wenn man Alttestamentlerin ist, also wenn die Leute fragen, und was machst du so beruflich? Und ich mache Altes Testament, dann kommt ungefähr 90% der Fälle die erste Reaktion, das Alte Testament, das ist doch so voller Gewalt. Ja. Und dann muss man natürlich irgendwas sagen, egal welche Uhrzeit und wo man sich gerade befindet. Und von daher ist das natürlich schon auch naheliegend. Aber ich habe mich dann eben, ich bin dann selber vom babylonischen Exil her und der Eroberung hergekommen und wie das erinnert wird, wie sich das auch verändert, die Erinnerung im Laufe der Zeit. Aber der Gewalt ein bisschen größer gedacht im Alten Testament, habe ich mich dann eigentlich gewidmet mit einer Gruppe. Also wir waren ein Projekt mit mehreren Leuten, die eben alle so ihre Gebiete bearbeitet haben. Und das war natürlich dann sehr spannend, weil wir da auch im Gespräch waren. Und auch das ist natürlich, wir kommen ja nachher sicher noch drauf zurück, was es alles so gibt an Gewalt. Aber auch da haben wir nur eigentlich einen bestimmten Ausschnitt beleuchtet, nämlich kollektive Gewalt in narrativen Texten, also in Erzählungen. Das hat uns da hauptsächlich beschäftigt.
Ja. Ich fand es interessant nochmal im Vergleich, wenn ich das, was du veröffentlicht und gearbeitet hast, vergleiche so mit meinem Zugang zu diesem Thema. Bei mir war es ganz klar Apologetik. Ne? Mhm. Ist jetzt bei dir auch ein bisschen angeklungen, da wird man gefragt, da muss man irgendwie sich Rechenschaft drüber verschaffen. Da habe ich halt gemerkt, in gewisser Weise habe ich dieses Thema erstmal ein bisschen so verdrängt, weil ich wusste, das ist ein ganz heißes Ding, aber dann muss man irgendwie dann auch als systematischer Theologe, es sind ganz schwerwiegende Fragen, die da entstehen, wenn Menschen eben feststellen, es wird, auch Gott wird teilweise unmittelbar mit Gewalt in Verbindung gebracht. Ich habe nochmal eine kleine Statistik von Raimund Schwager. Finde ich, für alle die, die sich da noch nicht so mal ganz intensiv mit beschäftigt haben, hochinteressant. Er sagt, an circa 600 Stellen erzählt die Bibel, wie Völker, Könige oder einzelne Menschen sich grausam aneinander vergehen. Ungefähr 1000 Stellen bringen Gott in direkte Verbindung mit brutaler Gewalt. Sein Zorn entbrennt, er bestraft mit Tod und Untergang, er rächt sich. Und an über 100 Stellen befiehlt Gott ausdrücklich, menschliches Leben zu vernichten. Ich musste mich dem aus apologetischem Interesse stellen. Wie ist es nochmal etwas genauer bei dir? Mein Eindruck ist, natürlich ist diese ganze Problematik dir auch bewusst, aber ich habe so den Eindruck, du findest diese Texte, die ein extrem schlechtes Image haben, mehr als ein schlechtes Image, du findest die irgendwie gut und du findest das ganz wichtig, dass die in der Bibel stehen. Woher kommt es, dass du so diesen Zugang entdeckt hast zu diesen Texten?
Ja, also früher, denke ich, war es so, dass ich gesagt hätte, ja, wenn die Leute sagen, warum im Alten Testament, da ist so viel Gewalt, wenn ich einen guten Tag hatte, dann sagte ich, eigentlich gibt es noch viel zu wenig Gewalt in der Bibel, wenn man sich mal die Welt anschaut. Wenn wir die Bibel verstehen als ein Buch, was eben mit Menschen und menschlichem Leben zu tun hat und zu Menschen sprechen soll und auch zeitüberdauernd und jetzt nicht nur zu uns, die wir hier in Zürich sitzen, sondern eben auch Menschen weltweit und zu verschiedenen Zeiten, da muss ja das irgendwie vorkommen. Und das ist mir dann eigentlich nochmal bewusster geworden, als ich eben mich mit diesen Texten beschäftigt habe und versucht habe zu verstehen, warum jemand eigentlich überhaupt diese Literatur produziert. Ja, das hat mich interessiert. Und eine Erfahrung war vielleicht, also ich hatte ein Seminar Krieg im Alten Testament unterrichtet vor längerer Zeit und wollte das dann nochmal aufgreifen. Im Frühlingssemester 24, wir müssen das immer schon ganz weit im Voraus planen, ich hatte das schon im Sommer davor angekündigt, und dann 7. Oktober 23, das Hamas-Massaker, der Krieg, da habe ich gemerkt, okay, ich kann jetzt nicht einfach mich da hinstellen und das Seminar Krieg im Alten Testament von 2000, was war es, 18 oder 19 nochmal so halten. Das geht nicht. Ich muss das irgendwie ganz anders aufziehen. Und Dann habe ich eben Menschen angefragt, die fachlich damit verbunden sind, aber nochmal auch eine andere Perspektive haben. Also ich habe Alfred Bodenheimer eingeladen von den jüdischen Studien, der in Israel lebt. Und ich habe Halina Tesliuk eingeladen, eine ukrainische Alttestamentlerin. Und ich habe sie gefragt, über welche Texte würdet ihr denn gerne sprechen jetzt? Was denkt ihr denn, wären Texte, über die man reden sollte? Gibt es irgendwas, was ihr jetzt anders lest vor dem Hintergrund all dessen, was passiert ist? Irgendwas, wo ihr denkt, da müssten wir jetzt zusammen drauf schauen. Und ich fand es dann sehr beeindruckend zu sehen. Halina Tesliuk, die ukrainische Kollegin, hat mit uns dann ganz schreckliche Kriegstexte ausgesucht. Also eine Belagerungssituation, ich will gar nicht ins Detail gehen. Und sie hat uns das, sie hat das mit uns auf Hebräisch angeschaut und eben auch so die aktuelle, damals aktuelle Situation in der Ukraine eingespielt. Und sie hat gesagt, ja, das ist mir wichtig, dass die Studierenden das lesen und wissen, das kann man nicht einfach nur so wegtun als, ja, irgendwas Fiktionales und weit weg und so, sondern das muss man auch ernst nehmen als etwas, was eben passiert. Das sind Erfahrungen, Leidenserfahrungen, die Menschen machen. Und ich hatte auch den Eindruck, dass das speziell wichtig war, das sehen wir ja immer jetzt in Bezug auf aktuelle Konflikte und Kriege, wie wichtig eben diese Aufmerksamkeit ist für die Menschen, dass sie gesehen werden als Opfer. Also dass man nicht das einfach ausblendet, sondern alle versuchen ja eigentlich, natürlich hat das auch handfeste Gründe, das ist völlig klar, aber in den Fokus zu kommen mit ihrem Leid, dass eben andere das auch wahrnehmen und dass solches Kriegsleid in der Bibel vorkommt. Ich glaube, das war für sie als Alttestamentlerin, als Christin ganz wichtig. Also es ist wirklich eine Form des Gesehenwerdens, dass auch solche schrecklichen Erfahrungen da in gewisser Weise aufgehoben sind.
Ja, vielen Dank erstmal für den ersten Zugang dazu. Wir werden an der Stelle, glaube ich, auch gut weitermachen können. Bevor wir jetzt noch tiefer einsteigen, möchten wir uns einen Überblick zumuten über Sachen, die Menschen beschweren. Das ist jetzt nicht so gedacht, dass wir jetzt die schlimmsten Probleme aufrufen und du löst sie alle. Aber eine kleine Einordnung oder ein paar Sätze dazu. Ich kann mal ganz persönlich anfangen. Ich war in meiner Jugend Atheist, auch ganz bisschen kämpferisch gegen das Christentum, hatte da meine Verdachtsgründe. Und dass da Gewalt vorkommt, Kriege. Ich habe viel gelesen. Ja, meine Güte, Tolstois Krieg und Frieden passiert auch viel schlimmer. Shakespeares Hamlet ist voller Gewalt. Schon die Ilias ist voller Gewalt. Und von Game of Thrones ganz zu schweigen. Also, dass da Gewalt vorkommt, okay. Aber Gewalt, die ja gut geheißen, göttlich legitimiert, religiös überhöht wird, das ist schwierig. Und ich kann mich gut erinnern, vor irgendwie 40 Jahren habe ich im Religionsunterricht mal, habe ich so einen Vers gefunden in der Bibel und habe den vorgelesen, als würde ich ihn meiner Rallye-Lehrerin um die Ohren hauen wollen. Das war wahrscheinlich oder ein ähnlicher 5. Mose 7, wo steht, wenn dich der Herr dein Gott ins Land bringt, in das du kommen wirst, es einzunehmen und er ausrottet viele Völker vor dir her, die werden dann alle genannt. Und wenn sie der Herr dein Gott vor dir dahin gibt, dass du sie schlägst, so sollst du an ihnen den Bann vollstrecken. Du sollst kein Bund mit ihnen schließen und keine Gnade gegen sie üben. Ich habe dann der Rallye-Lehrerin noch irgendwas von Genozid gesagt und gesagt, ich kann das nicht ernst nehmen, ich kann sowas nicht glauben. Wie kann sie sowas verantworten? Das musst du jetzt nicht lösen, aber fällt dir irgendwas dazu ein? Was sind das für Texte? Wo kommt das her?
Ja, also zunächst mal würde ich das natürlich teilen und sagen, nein, das muss man nicht glauben in dem Sinne, dass man sich da angesprochen fühlen sollte, das jetzt zu tun. Ja? Also vielleicht schon mal einfach ganz grundlegend, nicht alles im Alten Testament ist zum Nachmachen gedacht. Das ist auch nicht alles zu uns gesprochen. Aber trotzdem, also eben, wie gesagt, ich möchte das gar nicht... Ich möchte auf keinen Fall die Gewalt kleinreden. Und deswegen möchte ich eigentlich, auch wenn es natürlich Möglichkeiten gäbe, da in Erklärungen und in Feinheiten reinzugehen, ich glaube, man muss diesen Umstand, dass uns das natürlich stört, das muss man auch erstmal stehen lassen. Ich möchte das nicht direkt abwiegen. Und das scheint mir schon wichtig. Aber man kann dann natürlich von da aus einen Schritt weitergehen. Also zum einen denke ich einfach ganz grundlegende, wie lesen wir eigentlich biblische Texte? Ich lese sie nicht in dem Sinne, hier sehen wir Gott, wie er an und für sich immer ist und immer war. Ja, weil dann bräuchten wir überhaupt keine Erzählungen, dann bräuchten wir, das würde ein ganz dünnes Buch werden, wenn das so der Sinn der Sache wäre, sondern was wir eben haben, sind sehr vielfältige Erzählungen, in denen sich eben, in denen Menschen sich Rechenschaft geben, Zeugnis ablegen darüber, wie sie Gott, aber eben auch nicht nur Gott, sondern die Welt an sich erfahren haben im Lichte Gottes. Und ich denke, von da aus kommt man viel weiter, wenn man sich erstmal zurücknimmt und sagt, okay, das ist ein Text, der stört mich. Warum könnte es so einen Text geben? Warum könnte jemand so über Gott denken? Für wen könnte das hilfreich sein, in dieser Weise über Gott zu denken? Aber natürlich muss man das stehen lassen, zu sagen, diese Texte können, wenn man sie eben unbedacht sozusagen einfach direkt ins Heute zieht oder direkt als Aufforderung oder eben eigentlich meistens als Rechtfertigung für Gewalt, die man selber ausübt, ja, das ist brandgefährlich.
Ja. Und das gibt's ja bis heute, ja. Ne? Darum wirklich wichtig, das erstmal markieren, auch sich hier der Debatte stellen. Ich bringe mal eine zweite Gruppe von, ja, Gewaltstellen. So, jetzt könnte man sagen, dass irgendwo in grauer Vorzeit Stämme im Überlebenskampf, es kommt Gewalt vor und man hat das Gefühl, Gott ist auf unserer Seite. Man kann es nachvollziehen. So, und dann gibt es aber eine Gruppe von Texten, wo aus religiösen Gründen, aus Gründen religiöser Wahrheit oder Observanz, Abweichler, ja, zur Tötung ausgeschrieben werden. Es ist oft mit dem Wort des Eiferns verbunden. Es gibt viele Stellen, es ist im Buch Exodus und Numeri schon so, wo es dann auch heißt, ich nehme jetzt mal einfach aus dem Zusammenhang 4. Mose 25, Israeliten, da hängen sich viele an eine Gottheit, wo sie nicht sollen. Und da heißt es, da entbrannte des Herrn Zorn über Israel. Und er sprach zu Mose, nimm alle Oberen des Volkes und hänge sie vor mir auf im Angesicht der Sonne. So, und Mose sprach zu den Richtern, töte ein jeder seine Leute, die das gemacht haben. Und das hat ja eine lange Wirkungsgeschichte. Der Eifer, das geht bis in neutestamentliche Zeit, zelotische Ideale, Eifer von Paulus wird es noch genannt, ne? Eifer, Heiligkeit. Die Christentumsgeschichte ist voll davon. Abweichung in Lehre und Leben. Zauberer sollst du nicht leben lassen. Tu es von dir. So, und da gibt's ja auch so diese These, dieser religiöse Monotheismus und das Gewaltphänomen Asmann, da gibt es eine enge Verbindung. Können wir jetzt auch nicht klären, können wir nicht auflösen. Aber kannst du auch hier ein bisschen was Einordnendes sagen?
Ja, die Asmann-Debatte. Also dazu wurde wirklich viel geschrieben. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist nicht das, was mich am meisten interessiert und wo ich mich am meisten mit beschäftigt habe, weil mir eigentlich diese Frage der menschlichen Gewalt im Alten Testament näher ist. Genau. Aber ja, grundsätzlich auch hier, ja, wenn man sich überlegt, worum geht's in diesen Texten? Welche Grenzziehungen werden vorgenommen? Das muss man nicht gutheißen. Das glaube ich wirklich auch. Ja, und das sind eben auch viele Gottesbilder, die für uns problematisch sind. Das Gewaltvolle natürlich insbesondere. Etwas anders sieht es vielleicht aus mit dem gewaltvollen Gottesbild, wo Gott sich eben als Richter gewaltvoll zeigt. Ja, da ist es dann wieder als ein Einsatz gedacht. Aber es gibt Texte im Alten Testament, die finde ich auch sehr problematisch. Und damit kann ich jetzt nicht persönlich etwas anfangen. Ich versuche es dann einzuordnen. Das ist das eine. Ich versuche es historisch einzuordnen. Was ist hier die Absicht dahinter? Und die kann manchmal schon so sein, dass ich sie für problematisch halte. Ja, also im zwischenmenschlichen Bereich oder politisch sozusagen problematisch, weil man kann sich auch fragen, wer schreibt denn da gerade, wer spricht da eigentlich. Genau. Ja, und das andere eben wirklich dieses genaue Hinschauen in diese Texte, weil ganz oft ist es so, dass ich diese Texte gleichzeitig auch wieder so ein bisschen selber dekonstruieren. Ja, es gibt einen Aufruf zur Gewalt, aber er kann eigentlich nicht ganz so umgesetzt werden, ja, wie bei den Völkern eben, die vernichtet werden sollen. Diese Völker sind Völker größtenteils, die es wohl gar nicht gab. Ja, also das ist, es ist so, es hat so ein bisschen eine symbolische Komponente, wo man eben sieht, da wird eigentlich ein theologisches Problem dran verhandelt. Und ich glaube, wir tun uns sehr schwer damit, vielleicht, also ich würde gar nicht sagen zu Unrecht, nur als Beobachtung, wir tun uns sehr schwer damit, wenn also sobald Gewalt in einem Text ist, dann schauen wir dahin und dann sagen wir, Gewalt, das ist böse. Aber manchmal hilft es vielleicht, sich dann nochmal einen Schritt zurückzutreten und schauen, was ist denn da noch? Weil ich glaube, in diesen Texten, vielleicht war die Sensibilität auch nicht ganz so ausgeprägt wie bei uns, dass man bei allem gleich so zurückschreckt, wenn es Gewalt ins Spiel kommt. Aber ganz oft ist es eben so, dass es eigentlich um ein anderes Thema geht und nicht nur einfach um Gewalt.
Das ist sehr hilfreich, genau. Man ist eben, ich sage jetzt mal, auf Anwenderseite oder auf Diskussion oder, und es ist ja auch verständlich, ne? Also ich habe ja ganz genau so mit so Texten agiert. Erstmal sehr schnell normativ, ne? Das und das steht da, Gott legitimiert Gewalt gegen Menschen, gegen Unschuldige und ist intolerant und nicht plural ist so. Und auf dieser Ebene kann man sagen, ja, das finde ich ganz schlecht oder nein, das ist nötig, Gott ist nämlich auch heilig. Und auf dieser normativen Ebene dreht man sich so schnell im Kreis. Das, was du in deinen Forschungen zeigst und die neuere Forschung insgesamt, ist ja erstmal langsam werden, erstmal genau hinschauen, wer spricht, in welcher Zeit, wie entwickeln sich auch bestimmte Erzählungen, wie verändern sich Deutungen und was bedeutet das für die Menschen? Welche Spannungen sind auch da? Das ist der Weg, den wir im Gespräch jetzt mit dir auch nochmal länger anschauen wollen. Wir werden da jetzt vor allem auf Texte sprechen, wo es um menschliche Gewalt gehen wird, die in den Texten auch gedeutet wird als Gewalt, die von Gott ausgeht, von Gott zugelassen, erlaubt ist. Also nehmen wir das ganze Umfeld Zerstörung Jerusalems und des Tempels, Exil, Babylon, Vertreibung, vielleicht auch gar nicht so, wie man immer denkt. Da wirst du uns einführen. Und hier haben wir es einfach an manchen Texten ganz klar, Gott ist es. Gott ist es, der straft und richtet. Naja, andererseits weiß man schon, aber auch Nebukadnezar hieß da einer, der sehr verantwortlich war. Und es gibt auch andere Verantwortliche für bestimmte Entwicklungen. Dass du uns in der Bibel mal kurz da vielleicht noch was sagen kannst, Gewalt als Gericht Gottes, als Strafe Gottes, man könnte sagen, mit der Sintflut geht's ja los. Ist es ein großes Thema, ist es ein wichtiges Thema oder was muss man da wissen, bevor wir uns gleich viel konkreter und genauer auf Jerusalem 587 und das Umfeld einlassen?
Mhm. Ja, also das ist jetzt, genau, also einerseits vielleicht zu diesem, wer handelt da eigentlich? Das ist natürlich so. Früher hat man manchmal vom Stichwort Heiliger Krieg oder so gesprochen, weil man gesagt hat, ah ja, die denken, da sind die Götter irgendwie beteiligt. Ja, aber da muss man vielleicht auch sagen, das ist einfach ganz normal. Das hätte jeder, auch Nicht-Israelit, damals wahrscheinlich so gesehen. Das ist eine Überlappung oder besser vielleicht mit Carly Crouch gesagt, eine Synergie gibt von göttlichem und menschlichem Handeln im Krieg. Also man kann das nicht, es ist nicht das eine oder das andere, sondern es ist ein Zusammenwirken. Und da ist es natürlich so, dass Nebukadnezar gedeutet als Werkzeug Gottes dann das ausführt. Und trotzdem kann man sagen, das lässt sich auf Gott zurückführen. Genau, jetzt habe ich den Faden verloren. Da ist eigentlich was anderes gefragt.
Nö, das hatte ich auch gefragt. Also in der Tat, ne, wer der Akteur der Gewalt ist, dass es oft ineinander liegt, ist altorientalische Normalität.
Ah ja, aber das so, Strafen und so weiter, genau. Ja, ja. Ja, das ist natürlich so die eine Schiene. Gott übt Gewalt aus. Gott straft eine Vorstellung, die eben sehr dominant ist im Alten Testament, die man meistens eben an die babylonische Eroberung anknüpft. Mir ist einfach wichtig, auch da wieder darauf hinzuweisen, das ist eine Denkschiene, die wir in der Bibelwissenschaft die deuteronomistische Theologie nennen. Ja, also diese Vorstellung, oder man könnte auch sagen, diese Strategie, damit umzugehen, diese theologische Deutung dieser Katastrophe der Eroberung, dass man sagt, wie konnte das so kommen? Es konnte so kommen, weil wir etwas falsch gemacht haben. Und dafür hat uns Gott gestraft. Die Vorstellung von Gottes Zorn, der eben zu Niederlagen führt, das ist auch wieder ganz gemein, altorientalisch. Das ist Common Sense, aber das ist natürlich dann zu sagen, wir haben etwas falsch gemacht. Dann gibt es eben noch Differenzierungen, wer genau, ja, die Könige oder alle oder wie auch immer. Aber wir haben etwas falsch gemacht, bedeutet gleichzeitig auch wieder, ich erlange wieder Handlungsmacht. Weil wenn wir schuld sind, dann können wir uns in Zukunft auch anders verhalten. Und damit in gewisser Weise haben wir es wieder in der Hand, dass es nicht passiert. Also man kann das in dem Sinne auch sozusagen als eine Strategie des Überlebens oder eine Theologie des Weiterlebens und die Ungewissheit der Zukunft bewältigen, lesen. Nur was mir halt in dem Zusammenhang wichtig ist, das ist überhaupt nicht die einzige theologische Stimme, die wir haben. Aber die wird dann sehr schnell über alles drüber gesagt. Aber der strafende Gott, ja, das ist eine Strafe, Gott ist klar. Aber das ist überhaupt nicht klar. Wenn man zum Beispiel Klagelied 2 liest, das ist ja ein ganz furchtbarer Text, ganz schrecklich, das ist eine Klage und eine Anklage Gottes. Möglicherweise das älteste dieser Gedichte im Buch der Klagelieder. Ja? Und wenn man das mal so stehen lässt für sich, das ist mir auch immer ein Anliegen. Ich glaube, diese historische Differenzierung, die ermöglicht eben auch einzelne Stimmen herauszuhören aus diesem ganzen Konzert und nicht immer alles gleich so platt zu machen mit dem, der am lautesten seine Theologie äußert. Aber diese Stimme von Klagelied 2, die anklagt und die Anklage stehen lässt, ja, die sagt nicht, ja, wir sind halt selber schuld und wahrscheinlich hat ja Gott schon recht, dass er diese Katastrophe bei uns gebracht hat. Die sagt, nein, schau doch mal hin, Gott, wem du das angetan hast. Es ist nicht gerecht, Punkt. Und das wird vor Gott gebracht. Und ich finde, das ist sehr wichtig, einerseits, weil, das sieht man ja auch bei Hiob, das ist einfach viel zu platt zu sagen. Also wer sagt überhaupt, es geht immer alles gerecht zu in der Welt? Das ist doch gar nicht die menschliche Erfahrung oder die Erfahrung, die viele Menschen machen. Das passt so nicht. Das drückt den Leuten, die leiden, etwas über, was überhaupt nicht hilfreich ist. Und diese Möglichkeit zu klagen und dann eben auch zu sehen, ah, in der Bibel wird auch geklagt. Man darf Gott wirklich ganz wüst an den Kopf werfen. Und das ist okay. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Texte haben, dass wir sie in der Bibel haben. Mhm. Weil das eben für viele Menschen wichtig ist, weil das ein Stück weit diese Bewegung auch mal Gott etwas vorzuwerfen, dass es das auch legitimiert. Ja.
Ganz wichtig, es ist auch biblisch, bestimmte Deutungen zurückzuweisen, selbst wenn sie woanders in der Bibel stehen. Das passiert nämlich in der Bibel auch schon. Ne?
Ja,
schön.
Hast du da nochmal so einen eigenen Überblick über die unterschiedlichen Gattungen, Textgattungen, Genres, wo du sagen würdest, für jemanden, der sich beginnt, für dieses Thema zu interessieren, man kann das grob so unterteilen, es gibt Texte, die reden so von Gewalt und Texte so und so und so, oder würdest du sagen...
Also ja, das kann man schon machen. Also ich glaube auch wieder in dem Versuch, genau hinzuschauen und nicht wegzuschauen. Ist das vielleicht hilfreich? Wir haben jetzt vor allem eben über Gott als Subjekt von Gewalt, als Akteur gesprochen, aber natürlich eben gibt es auch alles mögliche andere, wo man immer schauen muss, wer sind eigentlich, also wessen Gewalt wird hier gerade erzählt? In Bezug auf Gott ist es natürlich auch wieder nicht nur das Strafen, Richten, Eifern, Gewalt gegen das eigene Volk, gegen andere, aber dann eben auch der ganze Bereich der Prophetie, der angedrohte, angekündigte Gewalt und eschatologischer Ausblick, also Gewalt, die gar nicht im Hier und Jetzt stattfindet, sondern die irgendwann passieren wird. Ja? Mhm. Richtet sich ja eine Hoffnung geradezu drauf. Genau, und dann eben im menschlichen Bereich verschiedene Täter, Individuen, Kollektive, das habe ich mich ja dann vor allem mit beschäftigt, mit Kriegen. Und vielleicht, wenn man, ja, dann könnte man über die Opfer sprechen, ja, Frauen, Kinder, gibt's alles. Und was vielleicht zu den Genres eben wichtig ist, wir haben ja jetzt schon drüber gesprochen, nicht alles ist normativ zu verstehen, nicht alles ist eine Aufforderung zur Gewalt, ja, dass man da nochmal genau hinschaut, ist es eine Klage, ist es eine Beispielerzählung, aus der man etwas lernen soll oder die uns helfen soll, in ein Nachdenken zu kommen darüber, was denn eigentlich richtig wäre, ohne eine Antwort direkt zu geben, sonst wäre es keine Erzählung. Ist es ein Rechtstext, der versucht, Probleme zwischen menschlicher Gewalt zu lösen? Das sind ganz, ganz unterschiedliche Dinge. Ja, vielleicht so grob. Also ja. Wird es beschrieben, wird es beklagt, wird es anbefohlen?
Ja. Ja.
Aber wem dann auch anbefohlen? Ich glaube, das muss man halt auch immer noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir haben ja keine in dem Sinne Texte positiven Rechts, die jetzt für uns unmittelbar zum Nachmachen gemacht werden, sondern die ganzen rechtlichen Texte, die ganzen Aufforderungen sind ja eingebettet in die Erzählung. Die richten sich in einem bestimmten Kontext an bestimmte Figuren in dieser Erzählung. Ja. Dem kann man auch nachgehen.
Vielleicht können wir die Frage noch mal so zurückstellen, die mir jetzt gerade kommt. Eben, vielleicht kommen wir später noch, wenn wir es noch ein bisschen in die Gegenwart hineinholen, der Unterschied zwischen unserer Sensibilität für Gewalt und unserem erwachten Sensibilität auch für Formen, bestimmte Formen von Gewalt. Und was haben die denn eigentlich damals als Gewalt empfunden? Was haben die auch eben gar nicht als Gewalt empfunden? Das finde ich also auch nochmal interessant. Aber vielleicht kommen wir da später drauf. Ich würde jetzt echt gerne dir volle Freiheiten lassen. Ich habe es schon angedeutet. Ich fand das sehr erhellend für mich, Texte und Forschungsarbeiten, Publikationen zu lesen von dir, wo eben sagt, ja gut, es gibt schwierige Fragen und die beschäftigen uns auch heute, auch in den Bereichen der Theologie, die nun jetzt eher gegenwartsbezogen arbeiten, also die systematische Theologie mit ihren Fragen, aber auch die praktische Theologie mit ihren Fragen. Aber ganz wichtig ist, dass wir diese Frage auch immer mal wieder zurückstellen. Und ich denke, Thorsten und ich sind bekannt als systematische Theologen, die sagen, ja, also die Bibel ist wichtig und von der lassen wir uns belehren, inspirieren. Das ist eine ganz wichtige Grundlage für das, was wir heute glauben und wie wir als Christen auch leben. Das kommt uns also total entgegen, jetzt eine Alttestamentlerin hier zu haben, die einen, ja in gewisser Weise schon so auch einen eigenen Zugang entwickelt hat. Nimm uns mal hinein in das, was du mit ganz bestimmten Texten, wo es ja um Krieg, um Gewalt im Krieg und wie diese Gewalt erlebt worden ist und wie sie dann auch ja verarbeitet worden ist. Nimm uns mal mit hinein in deine Konzeption.
Ja, also was ich natürlich vor allem gemacht habe, ist eben wirklich diese Frage, wie sich eigentlich die Art und Weise, wie von Krieg, von solchen Gewalterfahrungen erzählt wird, wie das erinnert wird, wie sich das verändert im Laufe der Zeit. Also was mich eigentlich ursprünglich interessiert hat, ist, wie verändert sich das auch vor dem Hintergrund, dass wir ja in der Königszeit also vor der babylonischen Eroberung, ein Juda haben mit König in Jerusalem, das selber, es ist bewaffnet, es verfügt über militärische Kraft, auch wenn es sehr, sehr klein ist. Und danach, nach der Eroberung, ist das ja nicht mehr der Fall. Da ist es eine Provinz, ist eingegliedert in ein großes Reich. In der späteren Zeit, dann der Makkabäer-Aufstände, ja, da kommt es wieder zu eigenem militärischen Handeln, ja, also Gewaltausübung. Und wie sich solche Dinge, ob das irgendwas dran, ob das irgendwie eine bestimmte Dynamik entwickelt, wie sich da auch die Erinnerung verändert, das haben wir versucht, dem nachzugehen, sind dann aber größtenteils bei ganz anderen Dingen gelandet, die auch interessant waren. In Bezug auf die babylonische Eroberung, das ist nicht unmittelbar hilfreich, glaube ich, für die Frage nach Gewalt und gewaltvolles Gottesbild oder so. Vielleicht einfach grundsätzlich interessant, wenn überhaupt, dass eben die Vorstellung, die wir haben, basierend auf der Tradition von der babylonischen Eroberung, da stellen wir sofort ins Zentrum, Tempel zerstört, Volk deportiert. Ja, das sind so die zwei Stichworte, die man damit verbindet. Babylonisches Exil, Tempel zerstört, fertig. Interessanterweise, das sind nicht die Elemente. Ich habe versucht, die verschiedenen Texte, die es gibt, verschiedene Zählungen zu vergleichen und das zu rekonstruieren, wie sich das entwickelt hat. Das sind nicht die Elemente, die am Anfang im Vordergrund standen, wahrscheinlich in den ältesten Texten. Die kommen erst später dazu. Und das ist einfach ein Beispiel dafür, wie eben ganz oft die Art und Weise, wie über Gewalt in der Vergangenheit gesprochen wird, also als ein Bezugspunkt von kollektiver Identität, ja, indem wir eben das Volk sozusagen versucht, sich darüber Rechenschaft abzugeben, wer es ist. Es wird ganz stark mit diesem Ereignis des babylonischen Exils verbunden, kristallisiert sich daran. Aber das verändert sich eben dadurch auch. Ja, wir können das nicht. Deswegen, also mein Buch dazu heißt Der zerbrochene Spiegel, weil es letztlich darum geht, zu sagen, das ist eben nicht einfach ein Spiegel, ein Abbild der Ereignisse. Ja, das können wir so nicht lesen. Also Gewalttexte in der Bibel, auch solche vermeintlich sehr faktischen, 2. Könige 24, 25, wo das einfach sozusagen beschrieben wird, die babylonische Eroberung, ist eben nicht einfach eine neutrale Beschreibung, natürlich, was da passiert ist, sondern es sagt eben sehr viel mehr darüber aus, wie die Dinge dann letztlich erinnert wurden, ja, und eben je nachdem auch in viel späterer Zeit. Das ist etwas, was man nicht nur im Alten Testament, sondern auch dann in der Moderne im Grunde natürlich sieht an Dynamik. Ich habe da mit dem Konzept des kulturellen Traumas gearbeitet. Das wurde ursprünglich in Bezug auf Holocaust-Erinnerung und Sklaverei verwendet. Also das ist im 20. Jahrhundert entstanden.
Hm. Könntest du dieses Konzept mal ein kleines bisschen den Fächer aufmachen? Was versteht man unter...
Ja, also ich habe das eigentlich genommen, weil Trauma ist ja eigentlich ein Begriff zunächst mal der historische Gewalterfahrung mit einer bestimmten Art und Weise der Erinnerung verknüpft. Ja, also diese Schnittstelle zwischen etwas ist geschehen und etwas wird erinnert oder eben auch nicht erinnert. Jetzt ja, ehrlich gesagt, der Traumabegriff ist natürlich sehr problematisch. Das spricht viele Leute unmittelbar an und manche finden das auch hilfreich, um eben gerade so auch brutale Texte in der Bibel zu verstehen. Man kann es auch auf Deuteronomium 7 so lesen, ja, das Trauma der assyrischen Eroberung wird da quasi verarbeitet, umgedreht. Wir sind jetzt selber diejenigen, die Gewalt gegen andere Völker ausüben, nicht wie historisch wahrscheinlicher die eben solche Gewalt erlitten haben. Aber man muss da immer ein bisschen aufpassen, weil das kippt sehr schnell in so ein psychologisches, so ein Psychologisieren. Das finde ich selber heikel, weil das zielt sehr stark auf Individuen ab. Ja. Also wir müssen uns dann ja fragen, wenn wir ehrlich sind, wenn wir so einen psychologischen Traumabegriff nehmen, bewusst oder unbewusst, ja, welches traumatisierte Individuum stellen wir uns denn da vor, was diesen biblischen Text geschrieben hat oder für den es geschrieben werden sein soll. Und wenn wir schauen, wie komplex eigentlich diese Texte sind und eben wie auch sie über längere Zeit und eben gerade nicht einem Individuum zugeordnet, sondern anonyme, kollektive Traditionsliteratur, dann trägt das, denke ich, nicht sehr weit. Das ist problematisch. Und mit dem kulturellen Traumabegriff, das ist im Grunde ein ganz anderer Ansatz zu sagen, nicht eine Gruppe von jeweils traumatisierten Individuen, sondern ein Trauma, das das kollektive, das kulturelle oder soziale Gedächtnis betrifft einer Gruppe in dem Sinne. Und da gibt es gewisse Ähnlichkeiten, deswegen die Metapher des Traumas, zu einem individuellen Trauma, ein Davor, ein Danach, ja, ist ein Bruch. Aber im Wesentlichen ist es ein Bezugspunkt, ja, also ein einschneidend schreckliches Ereignis, also das als solches erinnert wird, als eben etwas, was die Identität dieser Gruppe grundlegend verändert hat. Ja, und beim babylonischen Exil, der babylonischen Eroberung vielleicht, müsste man sagen, ist das so. Ja, dass eigentlich das ganze sogenannte nachexilische Juda, ja, das Bild, was dann entsteht von dem Gottesvolk, ja, dieses Bild entsteht eigentlich immer vor dem Hintergrund, wir sind die, die im babylonischen Exil waren und zurückgekehrt sind. Ja, wir sind das eigentlich, wir sind der Rest, ja, der Rest wovon, ja. Das bezieht sich wieder zurück auf das. Aber was dann eben zunehmend so ein fast schon imaginiertes, ein imaginierter Bezugspunkt wird. Das ist nicht so sehr die unmittelbar physische oder psychologische Auswirkung, auch wenn man natürlich über intergenerationelles Trauma sprechen kann. Ja, das geht einige Generationen, das ist klar. Aber ich denke, es geht noch darüber hinaus, dass es eben ein kultureller Bezugspunkt ist.
Also vielleicht ruhig doch nochmal aufdröseln für Leute, die uns zuhören, die vielleicht gar nicht so alles nochmal vor Augen haben. Was kann man denn ungefähr sagen, ist passiert 587? Wie steht das da mit dem Königtum und dem Tempel? Mhm. Und was sind Hard Facts, wo du sagen würdest, also ganz bestimmt? Und wo fächert sich das auf? Wo wird daraus so ein bisschen Weitererzählung? Wo verschieben sich da Dinge? Weil ich glaube, so vielen ist es nicht ganz der Ablauf vor Augen.
Ja, sorry, das war jetzt etwas zu abstrakt. Ich merke es. Das ist vielleicht auch nicht das, was eigentlich letztlich die zugrunde liegende Frage mit der Gewalt beantwortet, ehrlicherweise. Weil die Leute springen halt sehr stark auf das Trauma an. Ich habe mich mittlerweile auch wieder ein bisschen von dem Begriff verabschiedet, weil ich merke, es ist eben nicht so hilfreich, weil es in andere Richtungen führt. Genau, aber ich könnte schon was dazu sagen, das wird vielleicht aber eher dann an eure Folge zur historischen anschließen, ja, und weniger an die Gewalt. Also ja, grundsätzlich ist es so, Juda hatte einen König in Jerusalem, der war Vasall des Babylonischen Reiches. Die Dynamik mit diesen Großreichen, es war schon davor bei den Assyrern so, ist immer so, die müssen Tribut bezahlen und denen loyal sein, die Vasallenkönige. Und wenn sie das nicht tun, dann kommt eine Strafaktion, dann rückt das Heer an, eben in dem Fall die Babylonier. Die haben dann 597 den König abgesetzt und den König deportiert. Das war eine gängige Praxis dieser Reiche, einzelne Könige, aber auch größere Gruppen der Bevölkerung zu deportieren. Und haben den neuen König eingesetzt. Dieser neue König hat dann aber, Zedekia hat dann auch gut 10 Jahre später wieder nicht bezahlt. Da sind sie wieder gekommen und eben wahrscheinlich auch vor dem Hintergrund, dass es nicht das erste Mal war, eine Strafmaßnahme durchgeführt. Es ist nicht eine Zerstörung im Krieg Jerusalems, sondern es ist eine gezielte Zerstörung im Anschluss danach, also nach der Eroberung. Und in dem Zusammenhang wurde auch der Tempel zerstört. Aber die Zerstörung des Tempels, das sieht man auch noch am Ende der Königebücher in dieser Erzählung, das ist zunächst mal nicht das herausgehobene Ereignis, sondern die Stadt an sich wurde zerstört und es wird auch oft in dem Sinne beklagt, ja, auch wenn man an Psalm 137 denkt oder so, da geht es immer auch Jerusalem, das zerstört Jerusalem. Also Jerusalem ist sehr zentral in dieser Erinnerung. Und dass der Tempel eben dann immer weiter in den Vordergrund rückt. Ja, ich denke, das geschieht in einer späteren Zeit. Man kann das sehen aus dem Vergleich der verschiedenen Texte, die wir haben in König und Jeremia. Aber das würde jetzt zu weit ins Detail führen. Jedenfalls, da geht es dann immer stärker um die Tempelplünderung, weil damit natürlich auch die Tempelschätze und der Tempel als Institution in den Vordergrund rücken. Ja, also das heißt, man muss sich bewusst sein, dass vielleicht diese Zerstörung, wenn man da so vor Augen hat, ja, die sitzen dann da und klagen über die Tempelzerstörung, das ist wahrscheinlich nicht so nah an der historischen Realität, sage ich mal, sondern diese Zentralität des Tempels und wie schlimm das ist, dass er zerstört wurde, das ergibt sich eigentlich erst daraus, dass der Tempel in der nachkönigischen Zeit, da haben sie dann keinen König mehr, also das verändert eben die politische Landschaft natürlich völlig, da wird der Tempel dann eben zur zentralen Institution und da wird es erst wichtig. Ja, es geht nicht darum, dass Dinge nicht passiert sind, aber es geht darum, was wird eigentlich erinnert als das Schlimme, was passiert ist. Das ist eine zentrale Frage bei diesen Entwicklungen. Ja.
Und also du zeigst jetzt eben in diesem Ansatz, den du verfolgst, zeigst du ja, da ist eine Gruppe und diese Gruppe gebraucht biblische Texte, um Kriegserfahrung und um Gewalt einerseits zu erinnern, aber es wird auch umgeformt, es wird teilweise auch legitimiert, kritisiert, verarbeitet. Ich frage nochmal so, ja, sozusagen laienhaft nach. Was ist jetzt die Funktion? Was ist der Benefit? Also du stellst das fest, aber was haben die davon gehabt, als die über Jahrzehnte und eigentlich über Jahrhunderte immer wieder neu diese Geschichte erzählt haben? Da ist mal ein schreckliches Ereignis passiert. Und das gehört zu unserer Geschichte. Mhm. Das gehört zu unserer kollektiven Identität. Aber was ist sozusagen, wieso macht man das? Wieso... Was hat man davon? Was ist die Funktion dessen?
Ja, das gemeinsame Opfersein, das verbindet Menschen sehr stark. Das hat wahrscheinlich grundsätzlich eine, könnte ich sagen, sozialpsychologische Funktion. Mhm. Das ist nicht das Einzige. Wir hatten auch versucht, der Frage nachzugehen, ob es auch eine stärkere Tradition gibt von, also man kann in dem Zusammenhang von also jetzt in Bezug auf die Niederlage von auserwählten Trauma sprechen. Das ist ein bisschen, Chosen Trauma ist das Original. Man sollte es nicht so verstehen, die Leute wollen traumatisiert werden, sondern das ist einfach das, was in den Vordergrund, das Zentrale, ja, was eben diese besondere Funktion erfüllt. Und analog dazu könnte es auch so etwas geben wie Chosen Glories, also die auserwählten, wie war das die deutsche Entsprechung? Ja, irgendwas so wie Siege oder Triumph, also so eine triumphale Erinnerung, die verbindet. Da haben wir aber nicht so viel gefunden und es scheint auch sonst, wenn man ein bisschen weiter über das Alte Testament hinausschaut, nicht so dominant zu sein, dass Gemeinschaften sich vor allem, also so ihre Gemeinschaft daraus, also ihren Zusammenhalt daraus beziehen, dass sie gemeinsam einen Sieg errungen haben oder gemeinsam einen Triumph, sondern es verbindet viel stärker diese gemeinsam erfahrene Katastrophe. Das ist in dem Sinne nicht ungewöhnlich. Und es schafft natürlich jetzt in Bezug auf die biblische Tradition, es schafft einen Anknüpfungspunkt, auf den man immer wieder zurückkommen kann. Ja, also man kann dann eben in diesem Paradigma der babylonischen Eroberung kann man andere Katastrophen erinnern. Ja, so hat sich das ja wahrscheinlich auch entwickelt. Also wenn man in die hellenistische Zeit schaut, da sind ja auch ganz viele Kriege passiert. Über die spricht man meistens weniger, weil eben das ist nicht so sehr das, was auf der Oberfläche der biblischen Texte erscheint. Aber die können natürlich weiter reflektiert werden, immer mit diesem Sprechen über das babylonische Exil auf der Oberfläche. Aber in diesem Modus spricht man dann eigentlich über gegenwärtige Gewalterfahrungen. Ja. Wie ja auch zum Beispiel dann Babylon als bedrückende Macht übertragen wird auf das Römische Reich und so. Also solche Übertragungen. Das ist so eine Denkform auch der Geschichtsdeutung.
Ja. Ja. Weil das finde ich eben spannend, wenn man mal merkt, das hat sich ja eigentlich bis heute gehalten. Ja. Also durch diese du nennst es, glaube ich, mal Master-Narrativ. Mhm. Ja, dass so ganz bestimmte Dinge geformt werden. Ganz bestimmte Dinge werden vermutlich viel stärker betont, als sie im realen, schrecklichen Ereignis stattgefunden haben. Urplötzlich rückt der Tempel massiv in den Vordergrund. Und jetzt rückt dieser Nebukadnezar und Babylon. Und wenn ich dir jetzt zuhöre, würde ich sagen, das hat sich ja bis heute hat sich das ja gehalten. Auch wir haben dieses die babylonische Gefangenschaft, auch gar nicht im religiösen Sprachgebrauch, knüpfen wir immer noch dafür an, dieser König, die Babylonier, das steht für eine ganz bestimmte, von uns in einer ganz bestimmten Weise vorgestellten Macht und Unterdrückung und so weiter. Ist das tatsächlich so, dass man sagen kann, genau das ist damit gemeint, dass das durch die Jahrhunderte, durch die Jahrtausende immer wieder so Anknüpfungspunkte gibt, wo wir bis heute eigentlich uns auch Dinge verdeutlichen können?
Ja, ich denke schon. Man muss einfach dann immer auch mitbedenken, dass etwas, was eigentlich hilfreich sein kann, eben für den Zusammenhang, für eben auch Resilienz in gewisser Weise und das Weiterleben und Verarbeiten von Gewalterfahrungen, das kann auch kippen, ja, weil solche Opfernarrative waren, also ich würde fast sagen, ich sage nicht gerne immer, aber wahrscheinlich immer schon, also man sieht das auch bei den Großreichen im antiken Vorderasien, in der Umwelt des Alten Testaments. Alle sind immer erstmal Opfer und daraus legitimiert sich dann die eigene Gewaltausübung. Ja? Also sie erobern andere, aber nicht, weil sie andere erobern, sondern weil eigentlich haben die anderen angefangen oder die anderen sind irgendwie das Chaos und das Böse, das es zu bekämpfen gilt. Also das ist so ein bisschen die gefährliche Kehrseite von dieser Opferperspektive, die solidarisierend wirken kann im Positiven.
Was braucht's, damit sowas wirklich lebendig bleibt und sich so lange über Jahrzehnte und Jahrhunderte hält? Also ich habe jetzt mal im Zuhören gedacht, es hat was Tröstendes, es hat was Stärkendes. Wenn es positiv läuft, führt es zu Trotzkräften, zu Resilienz. Mhm. Gibt es noch weitere Aspekte, wo du sagen würdest, das ist ganz wesentlich für solche Traumanarrative, damit die in der Erinnerung bleiben und die Erinnerung auch weiter so bestimmen?
Ja, das, also konkret gedacht hat das natürlich immer mit, man kann dem sagen, Trägergruppen zu tun. Ja. Also irgendjemand muss diese Erzählungen weitererzählen, sonst sind sie einfach nicht mehr da, wenn es keine Bedeutung mehr hat. Ich würde schon sagen, man sieht eben auch dann an der neueren Geschichte oder Rezeptionsgeschichte dieser Texte, dass das Leuten viel Kraft geben kann, dass diese Texte in der Bibel stehen. Weil, also etwas, was ich eben wichtig finde in Bezug auf die Gewalttexte in der Bibel und auch bei diesen Texten, also die Texte sind nicht nur so für uns, sondern wir teilen die mit ganz vielen Menschen in der jüdischen Tradition und der christlichen Tradition. Und ich denke auch das, also nicht nur der Umstand, dass es in der Bibel steht, sondern dass wir hier einen gemeinsamen Bezugspunkt haben, eine Sprache oder eben auch Texte, über die wir versuchen können, uns zu verständigen. Das gibt uns etwas in die Hand, wo wir versuchen können, einander auch zu verstehen über diese gemeinsamen Bezugspunkte. Ja. Und eben auch, also das wäre sozusagen auf der gleichen zeitlichen Ebene, aber auch in die Vergangenheit gedacht, habe ich den Eindruck, ist es für Menschen hilfreich zu wissen, dass sie in ihrem Leid nicht allein sind und dass das eben nicht ein Schlusspunkt ist, sondern dass es danach weitergehen kann, weil andere Menschen vor ihnen auch schon solche Erfahrungen gemacht haben, von denen wir da lesen können.
So die letzte Frage, die ich noch einspielen möchte. Ich habe mich immer mal wieder in letzter Zeit mit der Bedeutung, auch spirituellen Bedeutung von Gärten beschäftigt und stieß dort eben so auf die Aufforderung, hey, ihr im Exil in Babylon, jetzt pflanzt die Gärten. Und ich habe gedacht, Das sind die Aufforderungen, dass die sich da wirklich, dass die heimisch werden, dass sie sich da wohlfühlen. Ja. Würdest du sagen, so eine positive Perspektive auf, ja, das ist die Situation und jetzt gestaltet das Leben, gestaltet die Zukunft, kommt das auch zustande, weil man eben in diesem Sinne von kollektivem kulturellem Trauma einen bestimmten Narrativ entwickelt?
Ja, das ist ein spannendes Beispiel. Ich arbeite immer gerne mit so Vergleichen und Gegenüberstellung, weil man sieht, wie könnte es anders sein. Und das ist eins meiner Lieblingsbeispiele, Psalm 137 und Jeremia 29, was du gerade zitierst. Bei dieser Aufforderung, die Gärten zu pflanzen und eben da Häuser zu bauen, heimisch zu werden, wie sie sagen, das ist keine Traumatik, also da wird es eben nicht als ein Trauma erzählt, sondern da wird es auf die Zukunft hin, also das Weiterleben steht im Vordergrund und nicht so sehr dieser Bruch, da wird es auch nicht auf Nebukadnezar übrigens, also wenn Babylonien nicht negativ dargestellt. Und gleichzeitig, ja, es ist immer so ein bisschen beides. Auch das, ich würde nicht sagen, man muss das eine oder das andere, sondern das ist eben auch situativ. Wenn man sich an so einen Text hält, das kann Mut machen in einer Situation von Deportation, von Diaspora, jetzt die ganzen Menschen aus der Ukraine, die irgendwo sind zum Beispiel. Aber gleichzeitig ist es auch ein Text, der nicht so sehr wirklich das Leid anerkannt. Ja, das kann auch Menschen dann so ein bisschen überfahren, einfach zu sagen, hier, jetzt bau halt ein Haus und pflanz deinen Garten und das wird schon wieder. Ja? Dann braucht man vielleicht dann doch wieder auch diese anderen Texte, die sagen, das ist schlimm, das war schlimm, wir bewahren diese Erinnerung an das Schlimme.
Ja, ich finde es faszinierend, wie diese Betrachtung, die ja erstmal die Texte verfremdet, die sie rausnimmt aus den Stories, die man im Kindergottesdienst vielleicht mal gehört hat, wie ein solcher verfremdender Blick diese Texte aber auch an unsere Gegenwart ranrückt. Denn ich hatte ständig Assoziation, dass doch das, was jetzt passiert, also ein Nahostkonflikt Israel-Palästina, versteht man ja kein Wort, ohne die gemeinsamen Geschichten von gemeinsamer Leiterfahrung und erlittenen Katastrophen, auch dieses Gefühl, wir wehren uns, wir behaupten uns. So kann man russische und ukrainische Geschichten erzählen. Wie stark ist der Zweite Weltkrieg unsere Gegenwart? Ich komme aus Deutschland, ja, du liebes bisschen. Die Alten erzählen ja jetzt noch von Bombennächten und Bombenkriegen und dies Täter sein und Opfer sein. Und wer sich so sagen kann, ich war aber Widerstand oder auch nicht oder so. Also im Grunde, die Bibel ist überhaupt keine brauchbare Dunkelfolie, überhaupt kein Buch voller Gewalt. Und wir sind jetzt eine Welt des Friedens geworden. Es ist unsere Welt, nur ein bisschen anders, ein bisschen andere Zeit. Und wenn wir hier genau hinschauen, ist es wahnsinnig lehrreich. Da wollen wir abschließend ein bisschen hin. Was können wir denn produktiv aus den Texten lernen? Ich würde das mit dem Trauma nochmal aufgreifen. Ich finde die Formulierung schön, Metapher des Traumas, weil man will jetzt nicht mit Diagnosen und so weiter sich da verwechseln oder so. Aber vielleicht nochmal das auf den Punkt bringen, Gewaltdeutungen werden vorgenommen, sie verändern sich, sie sind vielschichtig. Was ist der Gewinn von Gewaltdeutungen in alttestamentlichen Texten? Erstmal für die Gruppe und dann können wir überlegen, was greift da vielleicht auch für uns?
Also jetzt in der Welt, diese Texte sozusagen. Ja, ich glaube, das ist eben sehr... Das ist schwierig zu sagen, weil ich kann nichts ganz genau fassen und das ist natürlich auch je nach Text und wie man die sozialen Umstände, in denen dieser Text dann sozusagen, ich würde sagen, nicht nur gelesen, verwendet wird, ist das anders. Und ich kann Hypothesen darüber anstellen, wozu sowas sozusagen gut ist, also soziale Funktion von solchen Texten. Und ich kann auch aus anderen Quellen etwas rekonstruieren über die Geschichte und die Sozialgeschichte. Aber wie ich das dann letztlich zusammenbringe, das bleibt eben zumindest für die frühere Zeit sehr spekulativ, weil es da haben wir keine Quellen zu sagen, was haben die jetzt mit diesen Texten gemacht? Das hat ihnen das genützt, das zu. Ja, man kann einfach manchmal gewisse Interessen natürlich vermuten. Ja.
Wenn wir von hinten schauen, also sowas hattest du ja angedeutet, es entsteht eine gemeinsame Story. Das ist nicht unbedingt die History, die stattgefunden hat, aber es stiftet einen Gemeinsinn. Erinnerung an gemeinsam erlittenes Leid schafft vielleicht auch so eine Art Zusammengehörigkeitsgefühl. Sowas doch schon.
Ja, auf jeden Fall. Aber man kann dann eben daran bestimmte auch partikulare Interessen wieder anschließen. Ja. Also weil eben, ich habe gesagt, ich habe jetzt so ein bisschen mich eigentlich entfernt von diesem, ich versuche möglichst den Begriff Trauma nicht zu verwenden, weil das immer, dann muss man gleich alles erklären. Es gibt viele Missverständnisse. Ich habe es dann probiert mit so sektionale Erinnerungen, also gruppenspezifische Erinnerungen, und dann ist eben je nachdem, welche Gruppe jetzt mehr das Sagen hat und lauter sich einbringen kann in den Diskurs, verändert das auch insgesamt die Art und Weise, wie das erinnert wird. Solche Dinge, und das eben mit dem Tempel zum Beispiel so, oder eben auch, wenn man an die Prominenz dieser Gruppe der Deportierten denkt, was ja bei, also das hat nur einen Teil der Bevölkerung betroffen, ja, aber dass die anderen sozusagen nicht mehr mitgezählt werden als das eigentliche Israel oder Juda. Ja, da sieht man eben, da können sich an so eine, sagen wir jetzt mal so ein Master-Narrativ des Traumas, da können sich eben gewisse Interessen dann dranhängen. Ja, und,
Also das fand ich zum Beispiel auch faszinierend. Die ganz einfache Geschichte geht ja, Israel, Untergang und so. Und dann wurde das Volk Israel deportiert nach Babylon und Aberkönig Kyros, und dann kam das Volk Israel zurück in sein Land. Und daran stimmt ja ganz wenig. So, es wurden einige, es wurden vielleicht etliche, kann man sagen, deportiert, aber bei weitem nicht die Mehrheit. Manche gehen nach Ägypten, viele bleiben auch für immer in Babylon. Mhm. Also es ist sehr bunt. Aber warum wurde diese Story so mächtig, dass sie bis heute noch erzählt wird, dass hier ein Volk von links nach rechts und von rechts nach links irgendwie mit Gottes Wille transportiert wird? Was ist der religiöse oder auch Gewinn der gemeinsame, den man daraus zieht?
Dieses von außen kommen. Ja, manche denken das ja sehr konkret, dass eben einige sozusagen der judäischen Elite tatsächlich zurückgekommen sind in dieser frühen persischen Zeit, vielleicht auch mit bestimmten Aufgaben administrativ. Und dass diese Gruppe dann letztlich sehr stark die Texte geprägt hat, weil es ist ja auch so, die Texte, die wir haben, die sind ja nicht irgendwie von allen geschrieben, oder die spiegeln nicht die geben nicht die Stimmen derjenigen wieder, die nicht den Zugang zu den Ressourcen hatten, zu lesen, zu schreiben und sowas, ja. Also da kann man das versuchen anzuknüpfen. Wie weit, aber das basiert natürlich dann auch schon wieder auf einer historischen Rekonstruktion.
Also genau historisch ist es sehr kompliziert, aber dass daraus Hoffnungsgeschichten geworden sind oder auch die, Selbstzuschreibung, man kann neu anfangen. So, man kann tief stürzen, aber die Deutung gibt da irgendwie auch so einen Sinn bei, du kannst dich verändern, du kannst neu anfangen. So, also bestimmte Gruppen haben das ja offenbar vertreten und waren erfolgreich damit, anderen diese Geschichte so einzureden, bis sie vielleicht irgendwann selbst glaubten, auch exiliert gewesen zu sein. Also kann man das sagen, greift das über darauf, dass ganz viele irgendwann dachten, jawohl, wir waren auch exiliert, auch wenn sie es gar nicht waren. Denn es gibt ja offensichtlich Gruppen, für die es keinen Sinn macht. Du schreibst ja auch über Juden in Alexandria oder so, die erzählen das gar nicht, weil es gar nicht ihre Story.
Ja, es ist nicht so zentral wahrscheinlich für die Diaspora, weil die eben nicht diese Rückkehrperspektive haben. Ich denke schon, ja, ihr wollt was Theologisches hören. Ich will jetzt nicht, ich hätte noch andere Gedanken.
Du darfst nicht ziehen.
Beispiel aber jetzt, nein. Also was natürlich schon sozusagen der Benefit, wenn man so möchte, von diesem ganzen Exil und Rückkehr und so, ist, dass dadurch das Gottesbild wird natürlich unglaublich flexibel im Grunde, weil es schafft ja nicht nur die Zuversicht, dass es für uns als Menschen weitergeht nach so einer Katastrophe, könnte es auch im Land, aber es schafft auch die Zuversicht, dass man woanders sein kann, und der Gott Israels da immer noch ist. Also, weil ich glaube, das ist vielleicht so etwas, was man auch im Kopf behalten muss, dass zunächst mal die Vorstellung war, wie auch bei den Nachbarvölkern. Diese Königreiche waren sehr klein und hatten halt ihre eigene Gottheit mit diesem kleinen Herrschaftsbereich. Ja, und die Vorstellung, dass man, wenn man woanders lebt, dann auch diesen Gott sozusagen mitnehmen kann oder dass der da auch drüber herrscht und so, die entwickelt sich ja erst dann im Zusammenspiel mit diesen politischen Veränderungen und eben auch mit solchen Vorstellungen wie, wir sind ein Gottesvolk, also es ist nicht beschränkt auf das politische Volk, das da im Königreich Juda, das es dann ja nicht mehr gibt, lebt. Also das ist natürlich sehr mächtig und wirkmächtig, ja, weil man eben daran sieht, also das ist einfach auch so etwas, dass ich halt, man muss ja erstmal die Möglichkeit haben, gewisse Vorstellungen zu entwickeln von Gott. Man muss das erstmal denken können. Und denken kann man es eben meistens erst, wenn es ein politisches Vorbild dafür gibt, ein Großreich. Also so. Und hier eben die Diaspora-Situation.
Genau, also wir wollen auch ein bisschen was Theologisches hören und auch nicht mit aller Macht und nicht mit Gewalt und so. Was man ja sicher auch sagen kann, es gibt Deutungen von Gott und Gewalt und diesen Geschichten, die zum Abgewöhnen sind. Also es ist doch offensichtlich Unsinn zu sagen, das Alte Testament ist halt sehr gewalthaltig und sonst ist eigentlich der Rest der Religionsgeschichte ist Ringelpitz mit Anfassen. Neues Testament, Koran, Bhagavad Gita. Es ist eigentlich sehr, sehr, sehr vergleichbar. Es ist einfach falsch und wahrscheinlich auch eine tiefe antijüdische Fehlentwicklung in bestimmten erstchristlichen und dann westlichen Kreisen, dem Alten Testament irgendetwas Untersittliches zuzuschreiben. Ich glaube, das können wir einfach abräumen. Ne?
Ja. Also eben abgesehen von dem Antijüdischen, das da mitschwingt, ja, dass man versucht, sich so aus der Nummer zu ziehen, das, dann hat man offensichtlich Offenbarung des Johannes nicht gelesen. Ist auch immer so ein bisschen dieser Wunschgedanke, alles entwickelt sich hin zum Friedlichen. Das funktioniert auch nicht. Dass man sagt, ja, in den alten Texten gibt es so viel Gewalt und dann wird es immer friedlicher. Also das ist ja etwas, was wir auch tatsächlich untersucht haben in dem Projekt. Und das funktioniert so nicht. Es kommt auch... soll ich jetzt noch ein Beispiel, wofür die Leute immer hassen? Schwerter zu Pflugscharen, bei Micha und bei Jesaja. Die jüngere Version davon findet sich aber wahrscheinlich in Joel, Pflugscharen zu Schwertern. Ja? Also es kippt in die andere Richtung, aber eben auch in einem anderen Kontext, ja wahrscheinlich im Kontext der hellenistischen Kriege, ja, wo dann wieder dieser Wunsch entsteht, da möge jetzt mal durchgegriffen werden, ja. Da muss es jetzt mal die große Schlacht geben, die die Welt wieder in Ordnung bringt.
Ja, also Makkabäer-Bücher könnte man ja irgendwie auch als jüdischen Nationalismus bezeichnen und nicht so ideal und anregend und vorbildlich. Also eine einfache Erzählung des Progressivismus, dass der Gott Israels sich aus bisschen düsteren Anfängen zu einem Menschenfreund wandelt. So geht's nicht, ne? Das haut nicht hin. Ja.
Ich denke eben auch, dass ich sage jetzt mal, wir als Christen da viel stärker in der Verantwortung sind, was die Rezeptionsgeschichte betrifft. Weil grundsätzlich ist es ja in den alttestamentlichen Texten schon so, diese ganze Tradition ist ja eigentlich entstanden als Literatur eines sehr kleinen Reiches, kleinen Volkes, das immer unterdrückt war von viel größeren Mächten. Es ist immer, und das hatte ich, vielleicht haben wir vorher das bei dem Überblick noch vergessen, aber ich denke, bei dieser Täteropfer Gewalt muss man auch immer nochmal über die Machtdynamik sprechen. Ist es Gewalt von unten nach oben oder von oben nach unten? Ja? Und diese Texte schreiben sozusagen von unten nach oben. Und das war ja dann auch, so ist die jüdische Tradition und Auslegungsgeschichte auch weitergegangen als eine Auslegung in der Diaspora, in der Situation eines marginalisierten, einer marginalisierten Gemeinschaft. Aber für die christliche Auslegung des Alten Testaments trifft das ja nicht zu. Da kamen diese Texte dann doch ziemlich bald in die Hände derjenigen, die selber die Macht hatten. Und das ist ja die eigentliche Schwierigkeit. Was macht man mit diesen Gewalttexten, wenn sie eben nicht mehr von unten nach oben, sondern von oben nach unten eingesetzt werden? Ja, und da müssten wir eigentlich die besseren Antworten haben als die Rabbiner, weil es einfach... im Christentum sehr viel länger so der Fall war.
Sehr schön. Was nehmen wir mit von dieser Reise, Andi?
Naja gut, also genau dieser Punkt, den Sonja jetzt gerade auch angesprochen hat. Es ist einerseits mal sehr hilfreich zu sagen, ich empöre mich jetzt nicht über diese vielfältigen, unterschiedlichen Gewalttexte, sondern ich schaue da mal genauer hin. Und der Ansatz von Sonja hilft mir zu erkennen, die können ganz bestimmte Funktionen haben. Und zwar durchaus auch positive Funktionen. Aber es ist Funktion für Leute, die eben konkrete Gewalt und Krieg erfahren haben. Und in dem Moment, wo ich jetzt meine, ich könnte diese Funktion positiv in meine Situation übernehmen, wo ich aber der Privilegierte bin, wo ich eben nicht unten, sondern oben stehe und von weiteren Missbräuchen dieser Texte in der Gegenwart mal ganz abgesehen, da ändert sich also ganz Entscheidendes und da kippt es. Und da ist für mich einfach auch nochmal so, dass ganz wichtig, einfach jetzt mal so festzustellen, diese Texte finden sich im Alten Testament. Und ich gedenke nicht, sie dort irgendwie skeptisch zum Schweigen zu verdammen oder gar aus dem Kanon raus zu eliminieren, weil diese Texte fordern mich ziemlich heftig, eindeutig auf. Mach dir deine Gedanken über das komplexe Phänomen der Gewalt und überleg dir sehr, sehr gut, wenn du von legitimer Gewalt, von gerechtem Krieg sprichst oder wenn du einfach auch meinst, du könntest bestimmte Dinge übernehmen für dich heute. In dem Moment, wo sich die Situation ändert, stellen sich die Dinge noch mal ganz, ganz anders dar. Und das finde ich jetzt einen echten Gewinn, weil das ist ja die große Frage. Was machen wir denn mit diesen Texten? Und hier habe ich einen Ansatz jetzt mal kennengelernt, der sagt, die gehören unbedingt mit hinein und geben uns eine unbequeme Aufgabe für heute. Und ich finde die Texte jetzt in Kriegszeiten relevanter denn je eigentlich. Zumindest für meine Biografie.
Ja, ich fand es auch sehr hilfreich. Ich nehme auch deine Metapher vom zerbrochenen Spiegel mit. Das Alte Testament ist keine Sammlung düsterer Bilder aus grauer Vorzeit. Es ist ein Spiegel, wo wir uns auch wiedererkennen können und die Brüche in der Darstellung, auch die Vielstimmigkeit, Multiperspektivität kann wahnsinnig bereichernd sein, wenn man bereit ist zu verzichten auf schnelle und einfache Antworten.
Sonja, wenn du willst, hast du hier das ziemlich letzte Wort. Aber du musst nicht.
Ja, also genau, Antworten, ihr merkt, ich kann es nicht liefern und das wäre wirklich auch mein Plädoyer für den Umgang mit diesen gewaltvollen Texten. Ja. Versuchen stärker in das Verstehen und in das Zuhören reinzugehen. Also nicht immer gleich zu sagen, das gefällt mir nicht, das spricht mich nicht an. Ja, es geht nicht immer nur um dich. Sondern mal versuchen, wirklich sich auf den Text einzulassen und eben den Menschen, die von Gewalt betroffen sind, vielleicht zuzuhören, wie die eigentlich diese Texte lesen und warum sie ihnen vielleicht wichtig sind.
Danke, dass du hier warst, dass du dir Zeit genommen hast in der Vorbereitung und auch jetzt für die Aufnahme. Wir verabschieden uns von all unseren HörerInnen und sagen jetzt ganz kurz und bündig bis zum nächsten Mal.